ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Dieses Mal aus Berlin. Mein Name ist Alena Lagmüller und mein Reisepartner heute ist Kolja Schwarz.
Hallo Alena, ich grüße dich und sage auch Hallo. Ja, wir sind in Berlin, um einen besonderen Podcast aufzunehmen, eine besondere Podcast-Folge. Und zwar sind wir beim Bundesnachrichtendienst, der seinen Hauptsitz in Berlin hat.
Genau, und ich habe lange in Berlin gelebt. Ich bin hier oft mit dem Fahrrad an der Baustelle, später auch an dem Gebäude vorbeigefahren. Und das ist jetzt total spannend für mich, hier reinzukommen, weil ich es, wie gesagt, bisher nur von außen gesehen habe. Und da sind ja total hohe Zäune um dieses Gebäude herum. Es ist mitten in der Stadt. Da gibt es auch ganz viele Überwachungskameras. Das sieht man also schon von außen, dass hier Sachen passieren, die nicht jeder mitbekommen soll. Und genau, ich bin wahnsinnig aufgeregt, dass wir jetzt hier drin sein dürfen.
Ein bisschen merkt man es dir noch an, Alena, aber ich komme ja auch aus Berlin und habe auch die Entstehung dieser Gebäude hier miterlebt und fand das auch ganz spannend, jetzt hier mal reinzukommen. Und auch gestern waren wir ja schon hier beim BND im Besucherzentrum. Tatsächlich gibt es ein Zentrum, wo Menschen aus ganz Deutschland oder auch aus der ganzen Welt wahrscheinlich hier zu Besuch kommen können. Und das ist so eine Ausstellung. Ich fand auch das schon sehr spannend, da reinzukommen, auch mit hohen Sicherheitsvorkehrungen. Wie fandst du es?
Natürlich auch total spannend. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich für einen Nachrichtendienst, dass der seine Pforten öffnet für Besucherinnen und Besucher. Und ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat, war am Ende eine Autotür mit Einschusslöchern, die irgendwie tatsächlich aus einem realen Einsatz stammte und wo dann tatsächlich eben, glaube ich, ein Informant oder ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes drin saß und dann tatsächlich auf diese Tür geschossen wurde. Und wenn das eine normale Autotür gewesen, dann wäre die sofort kaputt gewesen. Die war jetzt auch ordentlich demoliert, aber es war eben ein gepanzerter Wagen und diese Autotür aus diesem Einsatz, die hing da einfach. Also ich glaube, was mich total beeindruckt hat, ist, was da für Gegenstände waren, die man anscheinend irgendwie beim Bundesnachrichtendienst nach Einsätzen einfach nochmal gesammelt hat.
Genau, also sehr viele Exponate, die wir da sehen konnten und zum Teil auch tatsächlich ein bisschen so, wie man das von Agenten aus Filmen kennt, wie man versucht, dann Sachen in Länder zu bekommen. Werden wir vielleicht gleich ein bisschen drüber reden, aber das ist auch dieses Spannungsfeld, glaube ich. Auf der einen Seite muss ein Nachrichtendienst natürlich sehr im Geheimen arbeiten, auf der anderen Seite ist eine gewisse Transparenz und eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit auch, glaube ich, wichtig. Und darüber werden wir heute reden, denn auch dieser Podcast geht natürlich in die Richtung Öffentlichkeitsarbeit und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mit einer Mitarbeiterin vom Bundesnachrichtendienst sprechen können. Bei uns sitzt die BND-Juristin Hanna Haupt und ich sage herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Prima, vielen Dank, guten Tag und schön, dass ich mitmachen darf.
Wir freuen uns sehr. Frau Haupt, zum Einstieg vielleicht erstmal die Basics. Was macht der BND denn eigentlich? Was macht so ein Bundesnachrichtendienst?
Wir sammeln Informationen, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind. Das steht so tatsächlich bei uns im Gesetz auch drin. Was verbirgt sich tatsächlich dahinter? Das ist das klassische Spionagegeschäft, das man so kennt. Also Human Intelligence zum Beispiel, technische Aufklärungsarten, was gerade angedeutet wurde. Wir haben viel Auslandseinsätze natürlich auch. Das heißt, wir haben auch viel Kontakt mit anderen Nachrichtendiensten. Und wir sammeln also verschiedenste Arten von Informationen mit unseren verschiedensten nachrichtendienstlichen Mitteln und führen die dann zusammen bei uns in der Auswertung und die macht ein Lagebild daraus und unterrichtet damit die Bundesregierung.
Warum ist das wichtig? Was sind das für Informationen und warum ist das wichtig, dass es diese Informationen gibt?
Das sind Informationen, an die eben nicht jeder rankommt, weil wir eben nachrichtendienstliche Mittel einsetzen dürfen. Das heißt, das Spionagegeschäft ist ja etwas, wo man in Grundrechte auch eingreift. Das darf natürlich nicht jeder, wir dürfen das. Und das sind Informationen insofern, die deshalb so einzigartig sind, weil sie nur wir beschaffen können. Und nur wir, die Bundesregierung und die anderen Behörden natürlich auch, nicht nur die Bundesregierung im engeren Sinne, entsprechend unterrichten und damit aufstellen können mit Informationen.
Dann werden Sie doch mal konkret. Welche Länder stehen denn da eigentlich besonders im Fokus?
Da kann ich gerne ein bisschen was zu sagen, allerdings nicht ganz detailliert, weil das außen- und sicherheitspolitische Auftragsprofil der Bundesregierung ist natürlich geheim eingestuft. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir uns für Russland interessieren und den Russland-Ukraine-Krieg. Das dürfte für niemanden eine Überraschung sein. Ansonsten interessieren wir uns für das Thema internationaler Terrorismus, für Geldwäsche, illegale Migration. Wir sind immer mit im Boot, wenn es um Entführungsfälle, also Entführung deutscher Staatsangehöriger geht. Wir kümmern uns um das Thema Wehrtechnik, Proliferation, also illegaler Waffenhandel. Da sind wir im sehr engen Dialog auch mit dem BAFA, also dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Und es ist ein wirklich bunter Blumenstrauß an Themen mit außen- und sicherheitspolitischer Relevanz natürlich immer. Und der Blumenstrauß verändert sich auch regelmäßig, denn die Bundesregierung passt das natürlich an. Immer wenn neue Themen in den Fokus geraten, dann werden die natürlich, wird das natürlich aktualisiert.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass da schwere oder Grundrechtseingriffe mit verbunden sind. Warum macht man das denn überhaupt? Also ich frage jetzt mal ganz naiv, warum brauchen wir eigentlich diese Informationen?
Weil die Bundesregierung natürlich, wenn sie in irgendwelche Gesprächstermine reingeht, wenn sie ihre eigene Lage machen möchte, wie möchte ich reagieren als Bundesregierung im außenpolitischen Bereich, im sicherheitspolitischen Bereich, natürlich eine möglichst große Faktengrundlage haben möchte, um dann zu wissen, welche Entscheidung ist denn strategisch oder taktisch die beste. Und wir liefern eben natürlich im Zusammenschluss mit anderen Behörden, das machen wir nicht allein, diese entsprechende Faktengrundlage.
Da geht es jetzt aber nicht klassisch um Außenpolitik oder auch, aber wahrscheinlich auch tatsächlich um Sicherheitsgefahren, die für Deutschland oder auch in der Welt bestehen. Oder?
Genau, das ist das, was ich gerade meinte, mit natürlich nicht nur die Bundesregierung unterrichten, sondern auch andere Behörden. Wir arbeiten natürlich eng mit den verschiedenen Polizeibehörden zusammen, BKA, ZKA, Bundespolizei und ähnliches, Stichwort Terrorismusaufklärung, und liefern die Informationen natürlich auch an diese Behörden ab.
Spionage ist ja auch bei uns strafbar, wenn bei uns jemand hier von einem anderen Nachrichtendienst Spionage betreibt und dabei entdeckt wird, dann gibt es ein Verfahren. Das heißt, Sie, Ihre Mitarbeiter, die da im Ausland tätig sind, machen sich auch da wahrscheinlich strafbar.
Die machen sich nach dem Recht des Landes, in dem sie dann agieren, strafbar, richtig. Deswegen müssen wir natürlich immer im Hinterkopf behalten, also bevor wir ins Ausland reisen und solche Human-Maßnahmen oder technische Maßnahmen durchführen, gibt es natürlich eine gründliche und intensive Vorbereitung. Und wir müssen natürlich sicherstellen, dass genau das nicht passiert, dass unsere Mitarbeiter vor Ort inhaftiert werden und dort dann einem Spionageprozess zugeführt werden. Das macht es so spannend.
Wir haben gehört, dass Sie Kontakt haben mit Nachrichtendiensten aus aller Welt. Ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau, 167 waren es ungefähr?
167 Staaten, glaube ich, 451 Nachrichtendienste,
habe ich mir gemerkt. Ich mal so gut aufpassen würde wie du, aber du schreibst einfach mit. Genau, und das ist das auch eigentlich irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich ein interessantes Spannungsverhältnis, dass man vielleicht untereinander weiß, da hat jemand irgendwie Informanten bei uns und wir haben vielleicht auch Informanten in diesem Land und trotzdem tauscht man sich untereinander aus.
Richtig, genau das ist es. Wir haben natürlich unterschiedliche Arten von Kooperationen. Also wir haben einmal Kooperationen auf der Beschaffungsebene. Das ist der Bereich Beschaffung. Das ist so ein.
Darf ich Sie kurz unterbrechen? Sie haben mir das erlaubt. Was ist denn Beschaffung?
Genau, das wollte ich gerade erklären, weil es Beschaffung, da denkt man immer an Stühle kaufen, Radiergummis kaufen, Waren ankaufen. Das ist es bei uns explizit nicht. Beschaffung ist bei uns tatsächlich die Beschaffung oder die Gewinnung nachrichtendienstlicher Informationen, also das ganz klassische Spionagegeschäft. Und wir haben also die Spionage, die Agenten sozusagen, unsere Spione haben natürlich Kooperationen, unsere Analysten, die dann mit den Informationen, die die Spione beschaffen, die wir aus allen nachrichtendienstlichen Mitteln gewinnen, haben natürlich auch Kooperationen und sitzen sich dann mit den Analysten aus anderen Ländern zusammen, tauschen sich aus, immer natürlich im Hinterkopf behalten, was kann man mit wem austauschen, mit wem ist die Kooperation enger, mit wem ist die Kooperation weniger eng. Insofern ja, gibt es jede Menge Kooperationen und man muss sich bei jeder Kooperation natürlich sehr genau überlegen, mit wem kooperiere ich und welche Daten tausche ich aus.
Also das sind die Kooperationen mit den anderen Nachrichtendiensten und wie man sich da austauscht, aber die reine Beschaffung, von der Sie sprechen, das funktioniert anders. Über Quellen in den Ländern, über Menschen wahrscheinlich vor allem, die einem Informationen verraten, oder?
Auch, ja, aber eben auch im Rahmen von Kooperationen. Also wir haben natürlich eigene Beschaffungsmaßnahmen, dass unsere Leute ins Ausland fahren, dort entweder mit technischem Aufkommen Informationen generieren oder ganz klassisch, wir nennen das Human Intelligence, also ins Ausland fahren, Personen ansprechen, von denen wir uns erhoffen, dass sie Informationen an uns weitergeben, machen das ganz alleine, wir als BND. Wir haben aber auch, das nennen wir Joint Ops, gemeinsame Operationen mit anderen Nachrichtendiensten, wo wir wir im Verbund mit anderen gemeinsam Jugendmaßnahmen durchführen. Insofern ist es sowohl das eine alleine als auch das andere gemeinsam mit anderen.
Sie haben es vorhin auch gesagt, der BND darf eine ganze Menge auch in Grundrechte eingreifen, wie andere Behörden nicht. Jetzt hat man trotzdem manchmal den Eindruck, da kommen dann Hinweise oft von anderen Nachrichtendiensten, oft aus den USA. Woran liegt das?
Ich glaube, es liegt daran, dass Sie natürlich nur eine Teilmenge dessen mitkriegen, was hier so im Hause passiert. Das heißt, Sie kriegen mit, in der Presse wird aufgegriffen, da ist ein Terroranschlag irgendwo verhindert worden, weil ein großer westlicher Partner die deutschen Behörden gewarnt hat. Die umgekehrte Seite, wir warnen andere Staaten und verhindern da einen Terroranschlag, das spielt in der deutschen Presse natürlich keine Rolle, weil wir arbeiten clandestin, wir arbeiten im Geheimen. Das heißt, mit unseren Erfolgen gehen wir natürlich nicht hausieren. Wir freuen uns dann einfach über das Dankesschreiben, das aus dem ausländischen Staat kommt, freuen uns als Mitarbeiter, aber wir freuen uns im Stillen.
Mhm. Warum ist das so? Warum ist das so wichtig, dass Sie sich da im Stillen freuen? Sie könnten ja damit auch Öffentlichkeitsarbeit machen.
Wir haben immer das Spannungsverhältnis, dass wenn wir Öffentlichkeitsarbeit machen, wir möglicherweise Informationen freigeben, die unsere Zugänge, also unsere Informationsgewinnungsmaßnahmen tatsächlich gefährden. Wir müssen also immer schauen, wenn ich jetzt hausieren gehe mit, Mensch, das ist toll gelaufen, da haben wir einen Riesenerfolg verzeichnet, kann jemand vielleicht Rückschlüsse darauf ziehen, wo wir eine Quelle, eine nachrichtendienstliche Verbindung im Ausland platziert haben, wo wir vielleicht einen technischen Zugang zu etwas haben und etwas, eine E-Mail mitgelesen haben oder ähnliches. Und das gilt es natürlich in jedem Fall zu verhindern, dass wir unsere Quellen offenlegen und damit natürlich gefährden. Wir versuchen natürlich unsere Quellen nicht nur aus Eigeninteresse, sondern auch um die Menschen zu schützen, zu bewachen und zu beschützen. Und natürlich wollen wir auch nicht, dass die Quellen versiegen, denn dann würde das Informationsaufkommen aus dieser Quelle natürlich nicht mehr sprudeln für die Zukunft.
Jetzt, wo Sie nochmal auf die Quellen zu sprechen kommen, warum machen die das eigentlich? Mit welcher Intention geben die Informationen an einen ausländischen Nachrichtendienst, also an den BND?
Das ist total unterschiedlich tatsächlich. Es gibt Quellen, die mit uns zusammenarbeiten, weil sie dem deutschen Staat irgendwie wohlgesonnen sind, weil sie Familie in Deutschland leben haben zum Beispiel. Wir haben Quellen, die ganz einfach das Geld abgreifen wollen. Also wir zahlen da auch für, das sind keine Unsummen. Man stellt sich da immer weiß Gott was vor, was da für Summen ausgeschüttet werden. Sie würden sich wundern.
Ja, sagen Sie mal eine Ausnummer.
Das sind manchmal auch, also ich können auch nur ein paar hundert Euro sein, ne? Das ist ganz unterschiedlich, je nach Wertigkeit tatsächlich, je nach Land, in dem unsere Quelle lebt. In manchen Ländern ist das ja schon relativ viel Geld. Es sind manchmal aber auch Leute, die vielleicht mit der Regierung des eigenen Landes unzufrieden sind und deswegen ein Interesse daran haben, Informationen weiterzugeben. Es gibt ein buntes Bündel an Motiven, um mit einem Nachrichtendienst zusammenzuarbeiten. Und tatsächlich sind die finanziellen Motive nur einer.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie müssen Ihre Quellen schützen. Was passiert denn eigentlich, wenn so eine Quelle mal enttarnt wird, wenn da vielleicht ein Strafverfahren in dem Land droht etc.? Was macht der Bundesnachrichtendienst dann?
Also wir versuchen natürlich erstmal durch einen wirklich doppelten und dreifachen Boden an Sicherungsmaßnahmen genau das zu verhindern. Also vielleicht mal so ein Beispiel, weil viele ja so ein bisschen so ein, jetzt vielleicht nicht auf den BND bezogen, aber auf die Spionage insgesamt bezogen, so eine Art James-Bond-Verständnis irgendwie haben. Bei uns, das wird vorher gründlich geplant, intensiv vorbereitet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit oder die Anzahl an Fällen, in denen es tatsächlich dann zu einer Enttarnung kommt und einem entsprechenden Prozess, die ist sehr, sehr, sehr gering. Und dann ist der Prozess tatsächlich auch das kleinere Problem. Es gibt Länder, wo es dann leider nicht zum Prozess kommt und die Leute dann verschwinden würden und von denen hört man dann nie wieder. Deswegen, das meine ich wirklich total ernst, der Schutz der Quellen ist oberstes Gebot. In so Fällen, wo es tatsächlich zu einem Prozess kommen würde, können wir uns nicht als BND aktiv einbringen. Denn das wäre ja ein Prozess, der auf Spionagetätigkeit lauten würde. Wenn sich auf einmal der BND dann da einbringt, würden wir ja genau das, was vorgeworfen wird, bestätigen. Man hat aber natürlich Möglichkeiten, vielleicht über andere Behörden, über das Auswärtige Amt, über die Bundesregierung ein bisschen zu unterstützen. Aber zum Glück, muss ich sagen, kommt sowas eigentlich nicht vor.
Wenn Sie sagen, das kommt eigentlich nicht vor, stelle ich mir so ein bisschen die umgekehrte Frage. Auch bei uns laufen wahrscheinlich sehr, sehr viele Spione rum, die nicht entdeckt werden. Hin und wieder gibt es ja mal, dass die Bundesanwaltschaft einen Fall übernimmt, weil irgendwie da was aufgedeckt wird. Aber wahrscheinlich auch 95% von denen wissen wir gar nichts.
Wenn die gut sind, fallen die nicht auf, richtig. Ja. Und das BfV erwischt sie nicht, denn das wäre ja der Turf der Schwesterbehörde sozusagen.
BfV, Bundesamt für Verfassungsschutz.
Richtig.
Genau. Gut, lassen Sie uns nochmal, Sie haben vorhin gesagt, ja, das kommt bei uns so ein bisschen so rüber, dass der FBI da gerne Informationen gibt oder andere Nachrichtendienste und der BND das nicht herausbekommt. Und das ist gar nicht so. Jetzt hat ein ehemaliger BND-Präsident, August Hanig, aber mal gesagt, der BND sei der Vegetarier unter den Geheimdiensten. Das ging rum und bleibt auch.
Ja.
Also haben Sie den Eindruck, der BND darf ein bisschen zu wenig oder ist es genau richtig?
Das ist jetzt eine Frage, die schwierig ist tatsächlich. Also wir sind sicherlich, das kann ich sagen, weil ich regelmäßig mit anderen Nachrichtendiensten in Besprechungen sitze, wo man sich auch zum Thema Compliance, Rechtmäßigkeit und so weiter austauscht. Insofern habe ich, glaube ich, ein gutes Gespür für eine Vielzahl von Ländern, wie da so das Kontrollregime ist und die Befugnisse ausgestattet sind. Wir sind sicherlich einer der Nachrichtendienste, die sehr, sehr streng kontrolliert sind und auch sehr klar eingegrenzte Befugnisse haben. Das stimmt. Andererseits muss ich sagen, aus den Befugnissen und der Kontrolle, die wir haben, machen wir, glaube ich, gerade wirklich das Maximum. Wir haben eine gute, enge Zusammenarbeit, konstruktive, das ist mir ganz wichtig, Zusammenarbeit mit unseren Kontrollorganen. Ich tatsächlich habe in meinem Portfolio auch die G10-Kommission und den UK-Rat, den unabhängigen Kontrollrat.
G10-Kommission, sagen Sie auch nochmal, G10 kommt vom Grundgesetz, das ist der Artikel 10.
Genau, es gibt ein G10, ein Gesetz, das heißt tatsächlich G10, das die Eingriffe in Artikel 10 Grundgesetz regelt, wenn sie gegenüber Deutschen oder im Inland stattfinden. Das ist ein Gesetz, das sich an die drei Nachrichtendienste des Bundes, also auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und das BARMER, das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst, richtet. Und es gibt eine G10-Kommission, die am Bundestag dranhängt. Und jedes Mal, wenn wir so etwas machen möchten, also eine G10-Maßnahme nennen wir das, also ein Eingriff in Artikel 10 zu Lasten eines Deutschen oder eines Inländers, dann müssen wir vorher...
Das sind Briefgeheimnis, Fernmeldegeheimnis.
Richtig, genau. Fernmeldegeheimnis ist so der Standardfall. Dann brauchen wir vorher, bevor wir loslegen dürfen, das Go dieser G10-Kommission des Deutschen Bundestages. Mhm. So, und mit denen haben wir aber auch mit dem unabhängigen Kontrollrat eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. Wir haben also aus dem Befugnisrahmen und Kontrollrahmen, den wir haben, da, glaube ich, machen wir das Beste für uns draus. Nichtsdestotrotz, wenn Sie mich fragen, könnte man auch ein bisschen weniger Compliance haben und ein bisschen mehr Befugnisse? Ja Gott, natürlich würde ich da nicht Nein sagen, wenn der Gesetzgeber sich dazu entschließen würde. Das würde uns natürlich helfen, ganz klar.
Gerade wenn wir jetzt auf die Ereignisse im letzten Jahr schauen, da gab es ja verschiedene erstmal Attentate, aber auch solche, die später als Terror eingestuft wurden. Ich sage jetzt mal Schlagworte München, Solingen, Bielefeld etc. Sind das so Situationen, wo man sich dann als Geheimdienstlerin denkt, oh, wenn da jetzt vielleicht noch was anderes möglich gewesen wäre oder sowas, hätte man vielleicht da das besser im Blick gehabt, hätte man diese Person vielleicht gefunden, die da was plant?
Also natürlich schockiert einen das, dass die deutschen Sicherheitsbehörden, das ist jetzt nicht der originäre BND-Turf, weil wir ja der Auslandsnachrichtendienst sind, da nicht besser haben schützen können. Aber ob Befugniserweiterungen das jetzt in concreto hätten verhindern können, das ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber natürlich, wenn wir mehr Befugnisse hätten und ein bisschen weniger Kontrolle hätten, werden wir natürlich insgesamt schlagkräftiger. Aber ob das jetzt diese Anschläge hätte verhindern können, da kann ich wirklich nichts zu sagen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, ja, ein bisschen mehr Befugnisse wären natürlich nett und wenn der Gesetzgeber sich dazu entschließen würde. Jetzt gibt es ja nach dem Gesetzgeber immer noch auch ein Gericht bei uns in Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht. Das schaut ja auch auf den Bundesnachrichtendienst und sagt immer wieder auch in Urteilen teilweise verfassungswidrig. Ja, es ist in Ordnung, dass es Befugnisse gibt, auch dass in Grundrechte eingegriffen wird. Aber die Kontrolle wird, glaube ich, auch großgeschrieben in Karlsruhe. Wie blicken Sie auf das Gericht?
Also ich war selbst mit dabei tatsächlich. Ich war zweimal mit in Karlsruhe. Ich habe als in der Vorverwendung tatsächlich die Verfassungsbeschwerde, um die es jetzt in den letzten Jahren gegangen ist, wirklich mit bearbeitet. Und ja, das tut schon weh, kann ich nicht anders sagen. Also da sind auch ein paar positive Sätze für uns drin, nämlich dass die Aufgabe des BND, also die Unterrichtung der Bundesregierung, von ganz existenzieller Bedeutung ist. Also das hat uns gestärkt. Ansonsten natürlich hätten wir uns einen anderen Ausgang gewünscht und erhofft. Dass wir da nicht rausgehen mit, dass das alles so ausgeht, wie wir uns das vorgestellt haben, das war klar. Das, glaube ich, kommt in den seltensten Fällen vor, dass Karlsruhe sagt, wenn Gesetze auf den Prüfstand gestellt werden, alles super, alles toll. Dass es so weitreichende Konsequenzen gibt in dem Urteil, ist ja sehr dezidiert geregelt, was wir anzupassen haben und wie wir das anzupassen haben. Das hat uns ein bisschen überrascht tatsächlich. Mhm.
Sagen Sie vielleicht nochmal für die Hörer, die das nicht mehr so in Erinnerung haben, worum ging es da oder was sind so die Knackpunkte, die Ihnen besonders wehtaten?
Es ist ein Urteil, das zur SIGINT-Aufklärung, Signals Intelligence, also Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes ergangen ist. Und so eine der Kernproblematiken war tatsächlich die Frage Grundrechtsgeltung auch gegenüber Ausländern im Ausland. Die Bundesregierung hatte argumentiert, dass die Grundrechte in erster Linie den Staat im Inland oder gegenüber Deutschen binden und dass im Ausland die Grundrechte keine Geltung haben, man natürlich aber Menschenwürde und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und ähnliches achten muss, aber eben keine Grundrechtsgeltung im Ausland gegenüber Ausländern für nachrichtendienstliches Handeln. Und das hat eine ganz klare Absage aus Karlsruhe erhalten. Das war ein zentraler Aspekt. Der zweite zentrale Aspekt.
Also zusammengefasst, die Grundrechte gelten auch im Ausland und das haben sich so viele nicht vorgestellt.
Sie haben dann gesagt, da kann man aber noch mal schauen im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, ob da nicht ein vielleicht geringerer Schutzmaßstab gilt, aber grundsätzlich gelten die Grundrechte auch im Ausland und gegenüber Ausländern. Und das war neu. Dazu gab es vorher nämlich keine höchstrichterliche Rechtsprechung.
Und die Argumentation, weil da eine deutsche Behörde handelt, also das ist eben der deutsche Staat, der da handelt.
Richtig, genau. Das war das Kernargument. Sie haben gleich in einem Abwasch dann sozusagen mit auch Grundsatzaussagen zum Thema Kontrolle getroffen, indem Sie gesagt haben, wir brauchen, bevor Nachrichtendienste eben Signals Intelligence machen, also Fernmeldeaufklärung, brauchen wir eine ganz professionelle, richterähnliche, unabhängige Ex-ante-Kontrolle. Das heißt, das ist sozusagen der Startstoß gewesen für die Einrichtung des unabhängigen Kontrollrates, der ja besteht aus ehemaligen Richtern am Bundesgerichtshof und am Bundesverwaltungsgericht und die uns, das ist der gerade erwähnte UK-Rat, mit dem wir aber sehr gut zusammenarbeiten, aber die uns jetzt natürlich sehr genau auf die Finger schauen.
Wie ist denn das eigentlich? Wir sind ja alle mittlerweile gefühlt 24/7 online, wir haben auf jeden Fall Handys dabei, die permanent Signale aussenden. Und wenn es jetzt gerade um Ausland-Ausland-Kommunikation ging, wie filtert man sowas denn eigentlich raus? Wie stellen Sie denn sicher, dass da nicht vielleicht doch irgendwie ein Inländer dabei ist?
Gutes Thema, das ist die Frage G10-Filterung in der Tat. Wann bin ich im anderen Rechtsregime? Weil es ist ja nicht so, als wenn wir Deutsche gar nicht aufklären dürften. Dann gilt nur das strengere Rechtsregime des G10. Ich kann jetzt nicht im Detail über die G10-Filterung sprechen, aber ein Beispiel zum Beispiel ist, wenn eine Telefonnummer ein 0049 vorne hat, dann ist es ein sehr klares Indiz, dass das wohl ein deutsches Telekommunikationsmerkmal ist. Sprache oder ähnliches sind natürlich auch Signale, dass es sich um eine geschützte, also nach G10 geschützte Kommunikation handelt. Wir können das in vielen Fällen sehr gut erkennen, was eine Inlandskommunikation ist oder eine Auslandskommunikation, in manchen Fällen aber nicht. Also wenn Sie jetzt im Ausland unterwegs sind und haben sich eine ausländische SIM-Karte oder sowas besorgt und kommunizieren auf Englisch mit jemandem in Pakistan oder so, dann erkennen wir das nicht sofort. Man erkennt es aber natürlich in vielen Fällen dann am Inhalt, wo man dann schaut, was wird denn da gesprochen, über welche Themen. Außerdem interessieren uns natürlich von vornherein nur Kommunikationen, die nachrichtendienstlich relevant sind. Also das ist vielleicht auch ein Missverständnis, ein Irrglaube, dass wir uns für alles und jeden interessieren. Das tun wir überhaupt nicht. Wir interessieren uns ganz spezifisch für Personen, für Organisationen und eben auch mit einem ganz klaren Auslandsschwerpunkt. Wir sind ja der Auslandsnachrichtendienst.
Jetzt ist es natürlich so, dass man das, wie Sie jetzt auch gerade schon gesagt haben, manchmal auch erst dabei erfährt. Ist das jetzt eine deutsche Kommunikation oder nicht? Oder ist das ein nachrichtendienstlich relevanter Inhalt oder nicht? Können Sie verstehen, dass sich Menschen da Sorgen machen und deshalb vielleicht auch Klagen nach Karlsruhe ziehen?
Also jeder darf erstmal Sorgen haben und das ist völlig normal und legitim. Mein Eindruck ist aber tatsächlich, dass es ganz häufig Fälle sind, wo Menschen Sorgen haben, die tatsächlich darauf gegründet sind, dass die gar nicht wissen, wie wir arbeiten und was unser Interessensprofil ist. Wir kriegen relativ häufig Anfragen, wo Leute fragen, lieber BND, man kann ja ein Auskunftsersuchen stellen an uns oder auch an die G10-Kommission. Ich habe Sorge, dass ich erfasst worden bin, dann prüfen wir das und das geht in also wirklich 99% der Fälle haben wir von den Leuten noch nie in unserem Leben irgendwas gehört. Die Sorge ist völlig unbegründet, ja. Weil viele irgendwie glauben, so ein Nachrichtendienst ist so ein riesen Datenstaubsauger, der hat da Terabyte, also riesen Serverfarmen irgendwo stehen und der kann das alles aufgreifen, der hat auch kaum Befugnisse, die ihn einengen irgendwie. Das ist meiner Wahrnehmung nach tatsächlich in vielen Fällen eine völlige Fehleinschätzung, was wir so können und was wir so machen. Aber natürlich kann jederzeit ein Auskunftsersuchen stellen. Wir beantworten die, gar kein Problem. Und wenn jemand klagen möchte, ist das sein gutes Recht.
Frau Haupt, Sie sind Juristin. Was machen Sie eigentlich beim BND?
Ich bin die Compliance-Chefin und Steuerungschefin im Bereich Beschaffung.
Also das ist auch wieder Übersetzungsbedürftig.
Spionagegeschäft, genau, das weiß ich. Ich bin auch gar nicht so ein Fan dieses Begriffs Compliance, weil ich weiß, dass er in der Privatwirtschaft ganz anders ausgelegt wird. Bei uns geht es tatsächlich um Rechtmäßigkeitsberatung, Rechtmäßigkeitskontrolle. Das heißt, in meinem Beritt sind, das hatte ich gerade schon kurz erwähnt, dass wir der Bereich sind, der eben die Anträge im Rahmen der technischen Aufklärung an die G10-Kommission und an den UK-Rat richtet, die sie dann billigen müssen. Vorher dürfen wir gar nicht loslegen mit der technischen Aufklärung. Ich habe aber auch das Justiziariat der Beschaffung bei mir in meinem Portfolio. Das heißt, für alle Beschaffungsarten, Rechtsberatung, Rechtsbetreuung. Wir schulen auch ein bisschen selbst. Wir haben
Sie haben es ja schon erklärt, Beschaffung von Informationen, man muss es, glaube ich, immer wieder dazu sagen, weil man sonst immer denkt, was beschafft die da? Genau, aber also was machen Sie da konkret?
Ganz konkret so ein Beispiel, bevor jemand unser Mitarbeiter, die in diese Humint, also Spionagetätigkeit, Auslandseinsätze gehen, um da eine Quelle anzusprechen und anzubahnen, der geht nicht einfach so raus, sondern der muss einen entsprechenden Antrag vorher stellen. So, der geht dann über verschiedene Hierarchiestufen auch häufig. Der muss begründet werden, warum er das machen will, warum man diese Person ansprechen möchte, wie das Setting in dem Land ist. Wir wollen ja, wie gerade erwähnt, auch verhindern, dass die Person gefährdet wird. Wir wollen verhindern, dass unsere eigenen Mitarbeiter gefährdet werden. Und dazu gehört eben auch tatsächlich eine Prüfung durch das Justiziariat. Das heißt, die Prüfung ist diese geplante Auslandsmaßnahme, diese Human-Intelligence-Maßnahme rechtskonform. Die müssen dann eine Stellungnahme zu abgeben. Bei uns ist dann der Sicherheitsbereich, der muss auch noch eine Stellungnahme abgeben und sonst geht es nicht weiter.
Das heißt, jede Maßnahme im Ausland geht quasi erstmal über Ihren und den Schreibtisch Ihrer Kollegen und Kolleginnen wahrscheinlich und dann prüfen Sie, können wir das so machen? Müssen wir die Gremien einschalten? Können wir es danach erst machen? Das ist so ein bisschen die Aufgabe dahinter.
Richtig, es ist nicht ganz jede Maßnahme, es ist fast alle Maßnahmen, also so ganz klein, unspektakulär, juristisch eindeutig. Da muss man dann das Justiziariat nicht einbinden. Man kann aber, es wird tatsächlich auch häufig wahrgenommen. Das läuft nicht alles über meinen Tisch, dafür habe ich Mitarbeiter, aber das läuft bei denen über den Tisch. Die gehen auch wirklich in den Dialog mit unseren Mitarbeitern, die in den Auslandseinsatz wollen, holen sich da alle Informationen nochmal zusammen und müssen, wie gesagt, eine Stellungnahme dazu, also eine juristische Freizeichnung, wenn man so will, abgeben.
Was sind denn das für Mitarbeiter, die bei Ihnen ins Ausland gehen? Werden die speziell bei Ihnen hier ausgebildet oder kann jeder kann vielleicht auch ein Jurist daherkommen und sagen, ich möchte gerne für den BND arbeiten und bei Humint mitmachen?
Sowohl als auch. Also wir haben eine eigene Fachhochschule, wir haben auch eine eigene Laufbahnausbildung im mittleren Dienst, wo wir die Leute selber ausbilden. Das ist so ein bisschen, das sind unsere, ich nenne es immer Diplom-Spione, die dann bei uns eingesetzt werden, die lernen das wirklich von der Pike auf. Der Jurist kann aber auch, also der wird erstmal als Jurist angeheuert und wir brauchen tatsächlich auch wirklich Juristen, die juristisch arbeiten möchten. Also ich suche Juristen, immer gute Juristen, die engagiert sind, die Spaß an der Arbeit haben. Der kann dann aber auch, wenn er juristisch gearbeitet hat, mal seinen Finger heben und sagen, jetzt würde mich tatsächlich interessieren, auch mal so eine Human-Tätigkeit in einem beschaffenden Bereich. Mhm. So, und die werden dann aber natürlich noch ausgebildet, denn das lernen wir alle in der Jura-Ausbildung nicht. Die kriegen dann noch eine mehrmonatige Ausbildung und natürlich am Anfang auch einen erfahrenen Kollegin oder Kollegen an die Seite gestellt, der sie an die Hand nimmt. Und das ist tatsächlich sehr beliebt unter Juristen. Da wollen viele diese Art von Tätigkeit wahrnehmen.
Ja, war auch in meinem Studium keine Schlüsselqualifikation.
Ja.
Nein, aber Sie haben ja vorhin von den Gefahren gesprochen. Also das ist ja eine Ausbildung, die wahrscheinlich auch nicht ganz ohne ist, oder?
Die ist nicht ganz ohne. Auch da gibt es wieder Facetten. Also nicht jeder Auslandseinsatz ist gleich gefährlich. Je nachdem, was das für ein Einsatz ist, ist es diese ganz normale, ich sag mal, Grundlehrgang, den man kriegt, mehrere Monate. Wir haben aber auch Lehrgänge für Leute, die in Kriseneinsätze gehen. Die müssen natürlich mit Schusswaffen umgehen können, Stichwort Selbstverteidigung. Die müssen mit sondergeschützten Fahrzeugen, Sie hatten es gerade selber erwähnt, die fährt man nicht mal so. Also da kann sich nicht jeder hinters Steuer setzen, das muss man auch lernen. Die müssen in der Lage sein, wenn sie verwundet werden im Auslandseinsatz, sich und die Kollegen auch selbst medizinisch zu versorgen. Also da gibt es auch medizinische Lehrgänge, die jetzt, also da sollte man schon Blut sehen können, ohne umzukippen, sagen wir mal so. Das ist extrem unterschiedlich, je nach Auslandseinsatz.
Waren Sie persönlich auch schon mal im Ausland?
Ich war nie im Ausland, nein.
Reizt Sie nicht?
Es hätte mich früher mal gereizt, es hat sich bei mir einfach anders ergeben. Und ich arbeite sehr gerne juristisch, insofern ist das auch fein für mich.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass die Menschen einen ganz unterschiedlichen Blick auf den BND haben oder vielleicht auch gar nicht so genau wissen, was der BND macht. Wie war denn Ihre Vorstellung, bevor Sie hergekommen sind, und wie kam es, dass Sie gesagt haben, ach, ich gehe mal zum BND und werde da Juristin? Also ich bin Juristin, aber gehe als Juristin zum BND.
Genau, es war tatsächlich relativ banal. Ich war noch mitten in der Promotion und dann kriegte ich einen Anruf von einer guten Freundin, die mir gesagt hat, du bist ja noch gar nicht auf Jobsuche, weil du bist ja noch mitten in der Promotion, aber hier in der NJW ist eine Stellenausschreibung, die suchen dich. Dann habe ich mir die natürlich angeschaut und konnte so die ganzen Kriterien, das passte einfach irgendwie alles. Und dann habe ich einfach mal eine Bewerbung rausgeschickt und dachte, wenn es nicht klappt, ich muss sowieso meine Promotion noch in Ruhe zu Ende schreiben und habe noch mehrere andere Eisen dann zukünftig, die ich auch noch ins Feuer legen könnte. Schau's mal, was passiert, weil das spannend klang und ich schon im Studium und auch im Referendariat einen Auslandsschwerpunkt gesetzt habe, zu einem international ausgerichteten Thema auch promoviert habe. Das passte irgendwie alles ganz gut. Ja, und dann bin ich genommen worden, relativ schnell. Und das Auswahlverfahren dauert tatsächlich ein paar Monate, weil wir ja eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen müssen. Das hat dann ganz gut gepasst, sodass ich die Promotion dann tatsächlich auch schon fertig hatte oder fast fertig hatte.
Erzählen Sie vielleicht noch mal ein bisschen von diesem Auswahlverfahren. Was passiert da genau und was ist so eine Sicherheitsüberprüfung? Warum dauert die so lange?
Ja. Also das Auswahlverfahren sind mehrere Etappen. Man reicht erstmal ganz klassisch eine schriftliche Bewerbung ein. Die wird dann gesichtet bei uns im Personalbereich. Dann guckt man, ob die Anforderungen erfüllen. Also wir nehmen jetzt auch nicht jeden Feld-, Wald- und Wiesenjuristen, nur weil er bei uns arbeiten möchte, sondern das sollten dann schon Leute sein, die, also kann ich ja nennen, sollten eben zwei Staatsexamina haben. In den meisten Fällen LLM-Absolventen nehmen wir auch, aber die Masse sind Volljuristen mit zwei Staatsexamina, mit mindestens einer 3, 6,5 Punkte. Mindestens einer Fremdsprache und natürlich sollte man irgendwie begründen können, warum man sich für das Thema Außen- und Sicherheitspolitik interessiert. Wenn man diese erste Etappe dann überstanden hat, dann kommt noch ein Assessment Center obendrauf, wo noch mal ein bisschen gesiebt wird. Und wenn man das geschafft hat, dann kommt diese Sicherheitsüberprüfung, die im Sicherheitsüberprüfungsgesetz ganz detailliert geregelt ist. Das ist so die höchste Stufe, die man so an Sicherheitsüberprüfung haben kann. Und die dauert deshalb mehrere Monate, weil es eben nicht nur mit einer einfachen Bundeszentralregisterabfrage getan ist, sondern tatsächlich auch Sicherheitsermittlungen stattfinden. Das heißt, da werden auch Personen, die man selber angegeben hat, als Personen werden befragt. Man will natürlich verhindern, dass das jemand ist, der irgendwie vom anderen Nachrichtendienst gesteuert wird oder einen irgendwie Link in die Terrorismusszene oder sowas hat. Und das dauert einfach, indem man mehrere Personen, die ja auch im Ausland sein können, unterschiedlichen Standorten in Deutschland sind, die werden eben befragt, das wird ausgewertet und das muss man halt überstehen.
Und das muss man irgendwie auch wollen.
Das muss man wollen, absolut, absolut.
Gibt es denn, wenn man dann hier arbeitet, ist das ein ganz normaler Job? Kommen Sie morgens ganz normal und gehen abends und dürfen auch drüber reden, was Sie hier so tun? Wir nennen Sie ja jetzt unter Ihrem richtigen Namen, aber auch das ist wahrscheinlich bei nicht allen Mitarbeitern so. Wie ist das?
Richtig, der richtige Name ist die Ausnahme tatsächlich, jedenfalls für Mitarbeiter, die tatsächlich in der Informationsbeschaffung, also im Spionagegeschäft arbeiten. Die kriegen hier einen neuen Namen verpasst, tatsächlich, um sie zu schützen. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das geht tatsächlich bei vielen relativ schnell. Ansonsten, ja, es ist kein Tag wie der andere. Was so am, glaube ich, prägnantesten ist, ich kann tagsüber nicht durchs Internet surfen mit meinem Handy, wie ich möchte und noch mal kurz bei Amazon was bestellen, die Konzertkarten für abends oder so. Das geht nicht.
Machen wir natürlich während der Arbeit auch nicht.
Nein, aber in der Mittagspause vielleicht. das geht bei uns nicht. Also wir schließen die Handys tatsächlich weg. Die dürfen nicht mit rein. Das heißt, man ist einfach nicht erreichbar tagsüber, außer über eine Büronummer. Also die muss man dann halt weitergeben. Und wenn man in Besprechungen ist, ist man dann halt erstmal weg oder muss eben eine Weiterleitung einrichten. Also man ist erstmal vom Bildschirm verschwunden tatsächlich. Das muss man aushalten können. Man muss auch aushalten tatsächlich, dass man eben nicht hausieren gehen kann mit dem, was man so macht. Also man fängt da an, frisch nach dem Referendariat, freut sich, dass man seine Staatsexamina geschafft hat. Alle gehen so in die Welt und machen richtig coole Jobs irgendwo und posten das auf, weiß ich nicht, Instagram und erzählen allen davon und man selber ist halt im öffentlichen Dienst gelandet und kann eigentlich so gut wie nichts darüber erzählen. Das muss man tatsächlich aushalten. Ich nenne das immer so ein bisschen Leben im Schatten, weil man eben, die Gesellschaft ist ja doch sehr extrovertiert mittlerweile. Man postet dies, man postet das, die Leute sind alle ununterbrochen online, wir nicht. Für mich ist das fein oder für mich war es auch immer fein. Ich brauche das nicht und man darf seinem engsten Umfeld auch erzählen, wo man arbeitet, ohne Details, was man genau arbeitet. Aber die wissen dann, warum man tagsüber nicht erreichbar ist, weil man muss dieses Leben, ohne nach außen auftreten zu können über Social Media, ohne Details über die Arbeit erzählen zu können, das muss man halt aushalten und wollen. Und das kann nicht jeder. Das sollte man sich also wirklich bewusst machen.
Was ich ja spannend finde, dass Sie gerade gesagt haben, dass manche Mitarbeitende eine Tarnidentität haben, um sich selbst zu schützen. Und ich glaube, ich wäre dafür ganz die Falsche, weil ich würde jedes Mal, wenn ich mich vorstellen würde, würde ich wieder sagen, Alena Lagmüller, ah nein, wahrscheinlich doch, die heißt eigentlich doch Franzi Müller. Also ich glaube, wie merkt man sich denn bitte so eine Tarnidentität?
Das geht super schnell tatsächlich. Also ich hatte früher auch eine und das hat 2-3 Tage gedauert und dann war eher der gegenteilige Effekt, lustigerweise. Ich habe irgendwann mal, das weiß ich noch, was sich mir so eingeprägt hat, ich stehe im Supermarkt an der Kasse und bezahle mit Karte und will unterschreiben und unterschreibe aus Versehen mit dem falschen Namen.
Mit der Tarnidentität.
Ja. Ich habe dann irgendwas gefaselt von, ja, frisch verheiratet und habe mich noch nicht dran gewöhnt und habe mich dann da rausgezogen aus der Affäre. Aber dieses Namen annehmen, das funktioniert, glaube ich, in fast allen Fällen total reibungslos. Man braucht ein paar Tage und man lebt ja hier, man wird ja mit dem Namen ständig angesprochen. Der ist ja so präsent. Schreibt seine E-Mails unter dem Namen. Man geht in Besprechungen und sagt, hallo, mein Name. Insofern, das passiert eigentlich nicht tatsächlich, dass man sich vertut.
Aber man verlässt eben abends das Gebäude, geht nach Hause und hat ja wieder seinen alten Namen.
Richtig.
Und auch im Supermarkt, wie Sie beschrieben haben. Ja. Also das ist doch die Schwierigkeit, dass man natürlich sich dann irgendwie dran gewöhnt, aber ja dann den ganzen Tag immer mit zwei Namen lebt sozusagen. Und sehr genau wissen muss, wann was gilt.
Richtig, aber tatsächlich, also mein Gefühl war immer, ich komme hier rein und dann heiße ich anders und dann lebe ich in dieser anderen Welt. Das heißt, da ist der richtige Name, den nennen wir Klarname, der spielt dann einfach tagsüber gar keine Rolle mehr. Mhm. Und dadurch, dass man ja eben nicht über Social Media ständig Kontakt zur Welt draußen hat, also mit seinem richtigen Namen irgendwo, ist man dann so in dieser BND-Bubble drin und da ist der Deckname der Name der Wahl ist und das funktioniert. Also mit den Mitarbeitern, denen ich gesprochen habe, tatsächlich relativ reibungslos, muss ich sagen.
Und sagen Sie nochmal, warum ist das so wichtig? Also die Kolleginnen und Kollegen, die dann auch einen Tarnnamen haben, dass die nicht wissen, wer man wirklich ist? Oder geht es da vor allem um die Kommunikation dann nach außen mit Quellen, Informanten, anderen Nachrichtendiensten, dass da die richtigen Namen nicht nach außen dringen?
Also tatsächlich beides. Also in erster Linie natürlich diese Außenkontakte, wo man dann unter einem anderen Namen aufscheint. Aber tatsächlich ist es ein Lessons learned, dass der BND hatte tatsächlich nach dem Fall der Mauer, dass man festgestellt hat, dass das MFS sich unglaublich schwer mit unseren Decknamen getan hat. Die wussten dann nämlich gar nicht, wer für den BND arbeitet. Die wussten Frau X und Herr Y, aber wer die wirklich sind, wo die wirklich leben, wussten sie eben nicht. Das heißt, das hat uns sehr bestätigt damals mit diesem Decknamen zu arbeiten, weil es eben die Aufklärbarkeit von außen tatsächlich deutlich erschwert. Und insofern, auch wenn wir dann mal einen Verratsfall hätten, auch der kennt dann ja nur die nicht richtigen Namen.
Das heißt aber auch, man darf auch mit der Kollegin nicht mal eben über die Kinder zu Hause reden und was einen gerade so bewegt.
Doch,
und
klar. Doch. Ja, wir sind ja Menschen. Natürlich redet man darüber, aber für die, wenn ich erzählen will, irgendwie, Mensch, mein Sohn hat Schulaufführung oder so, dann dafür ist ja völlig egal, wie der mit Nachnamen heißt. Sondern ich kann selbstverständlich, also das findet ständig statt, dass man sich eng und austauscht, eng im Dialog ist. Aber dafür ist es völlig irrelevant, ob man mit Klarnamen agiert oder mit Decknamen agiert.
Sie haben gesagt, Sie haben am Anfang mit einer Tarnidentität gearbeitet und jetzt nicht mehr. Wie war das? Haben Sie sich dann bei allen nochmal neu vorgestellt?
Ich hatte Glück, das hat gut zusammengepasst mit Heirat und Mutterschaft. Insofern habe ich dann einfach, und ich habe ja eine Zeit lang auch im Bundeskanzleramt gearbeitet, die arbeiten natürlich nicht mit Tarnnamen, insofern war das für mich, ich habe den Leuten einfach gesagt, ich heiße jetzt anders und hier sind Namen ja sowieso Schall und Rauch, das hat also keinen groß überrascht. Aber es passiert immer noch mal, dass ich ab und an mal jemanden, der mich lange nicht gesehen hat, treffe und Frau Doktor so und so. Und ich so, nee. aber das ist dann eher so ein netter Gesprächsöffner tatsächlich.
Schön. Zum Schluss weiten wir noch mal ein bisschen den Blick. Wir haben jetzt ja an einigen Stellen schon mal darüber gesprochen, dass Sie Nachwuchs suchen. Wie machen Sie das eigentlich? Also wer in Berlin wohnt, der hat vielleicht mal in letzter Zeit Ihren Zaun gesehen. Aber erzählen Sie es noch mal für die, die nicht ständig in der Stossi-Straße vorbeikommen.
Genau, also da ist tatsächlich unser Bereich, der dafür zuständig ist, sehr aktiv. Wir haben ja gerade diese große Plakataktion auch gehabt, deutschlandweit, wo wir übrigens einen Preis für gewonnen haben, wollte ich nochmal kurz erwähnen, weil wir ein bisschen stolz drauf sind.
Warum nochmal? Also was war das Gewinnerelement? Erzählen Sie.
Ich glaube, es war einfach, es war lustig und es war von einer Behörde, mit der man nicht gerechnet hatte, dass sie lustig und humorvoll tatsächlich ist.
Ich habe hier mal ein Beispiel. Wir suchen Terroristen, MWD, finden Sie mit uns?
Ja. Genau, das hat man uns, glaube ich, irgendwie nicht zugetraut. Ich bin tatsächlich ganz häufig im Freundes- und Bekanntenkreis angesprochen worden über, ist ja lustig, oder über, oh gut, dass ihr da seid. Weil im Moment, da braut sich in Russland sowas zusammen irgendwie. Ich war so froh, euch jetzt mal, also, dass es euch gibt, dass ihr euch mal gezeigt habt sozusagen. Also das ist so eine Sache. Wir haben Stellenausschreibungen natürlich auf den entsprechenden Portalen, wo der öffentliche Dienst sucht. Wir haben auch, ich habe mich ja gerade, wie gerade erwähnt, auf eine NJW-Stellenausschreibung beworben. Sowas machen wir auch. Wir gehen auf Fachmessen und Ähnliches und so ein bisschen natürlich auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn ich irgendwo Juristen treffe, ich bin jetzt eben bekannt, dass ich für den BND arbeite. Ich erzähle auch so ein bisschen, was wir so machen. Und das finden manche ganz spannend, muss ich sagen. Und kommen dann doch ganz neugierig, haben noch ein paar Fragen mehr. Und die vermittle ich dann an den Personalbereich.
Ist aber auch wieder so ein bisschen dieses Spannungsfeld. Wir haben es am Anfang schon angesprochen. Auf der einen Seite eine geheime Tätigkeit, auf der anderen Seite ein Besucherzentrum. Sie haben eben beschrieben, wie man als Mitarbeiter, dass man damit nicht hausieren gehen darf, dass man nicht so wirklich erzählen darf nach außen oder auch nicht in sozialen Medien damit werben darf, was man so macht oder wie toll man das findet. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass die Menschen erfahren, was sie machen, damit es eventuell für sie auch als Job in Frage kommt.
Ja, das ist wirklich das Spannungsfeld, das sich nie so ganz richtig auflösen lässt, wobei wir in den letzten Jahren tatsächlich uns deutlich mehr pro nach außen gehen ausgerichtet haben. Als ich ja angeheuert habe vor 20 Jahren, da wären so Plakataktionen völlig undenkbar gewesen. Man wäre auch nicht auf Messen gegangen irgendwie. Insofern, da hat sich, glaube ich, schon eine Menge getan. Und ja, wir brauchen das. Der Arbeitsmarkt ist insgesamt nicht besonders öffentlichen Dienst freundlich. In der Privatwirtschaft verdient man halt mehr. Andererseits bieten wir halt eine Jobvielfalt, die, glaube ich, ihresgleichen sucht. Wir suchen ja nicht nur Juristen, wir haben auch Raketenwissenschaftler, Biologen, Kulturwissenschaftler und was nicht alles.
Das haben wir auch gestern im Besucherzentrum gesehen, wie viele unterschiedliche Handwerker, ja. Veterinärmediziner. Warum? Beschreiben Sie da noch mal ein bisschen.
Weil wir ja das aufklären, was die Bundesregierung uns ins Hausaufgabenheft schreibt. Und wenn dazu gehört, auch Pandemien irgendwie vorherzusehen idealerweise, was kann sich da zusammenbrauen? Oder Proliferation, also illegaler Handel mit Massenvernichtungswaffen, das kann ich nur aufklären, wenn ich da jemanden habe, der sich mit Massenvernichtungswaffen richtig gut auskennt, also ein Ingenieur zum Beispiel. Also all die Themen, die wir aufklären, da brauchen wir Leute, die sich da wirklich gut auskennen und natürlich Kulturwissenschaftler liegt so auf der Hand, Politologen, aber eben auch Religionswissenschaftler, wie gesagt, die technischen, die MINT-Fächer, da haben wir so ziemlich alles bei uns. Insofern
viel
sind
IT
wir extrem
auch,
IT, ja. Aber eben auch Bioerkennung von biologischen Kampfstoffen, chemischen Kampfstoffen, atomare Gefahren. Auch da brauchen wir dann Physiker, die sich mit den entsprechenden Themen auskennen. Es gibt kaum einen Beruf, den wir nicht irgendwo haben tatsächlich. Und das macht es natürlich so auch spannend, wenn man dann in so bunt gemischten Teams arbeitet.
Sehr gut. Dann bedanken wir uns bei Ihnen, Frau Haupt. Vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben.
Ja, ein sehr spannender Einblick. Jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen einen anderen Blick. Unser Blick ist ja immer aus Karlsruhe. Darüber haben wir auch gesprochen und werden auch weiter das beobachten und Sie ja dann vielleicht auch im Bundesverfassungsgericht mal wieder sehen, wenn es mal wieder dazu kommt.
Ich hoffe so schnell nicht. Aber Dankeschön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Wir haben zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Wer jetzt noch mehr über die Arbeit der Nachrichtendienste erfahren möchte, dem legen wir den Podcast Dark Matters in der ARD-Audiothek ans Herz. Hier kommt der Trailer.
Hi, ich bin Eva-Maria Lemke und ich habe was für euch. Den Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Ihr ahnt's, es geht um Spione, es geht um Doppelagenten, aber auch um Beamte mit der Lizenz zum Abheften. Ja, die deutschen Geheimdienste, die sind nicht wirklich Bond, aber auch nicht nur Behörde. Und manchmal geht bei ihnen auch richtig was schief. Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente. Alles, worüber Sie lieber nicht reden würden, erzählen wir in Dark Matters mit den Experten der ARD.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
Ja, das war die Podcast-Empfehlung für diese Woche und Sie haben, glaube ich, beim BND auch einen eigenen Podcast, oder?
Ja, das ist richtig. Der heißt Job Secret und ist tatsächlich relativ erfolgreich mit, ich glaube, 55.000 Abonnenten.
Okay, dann haben wir auch diese Empfehlung noch untergebracht. Ich werde jetzt auch mal reinhören. Ja, das war's für diese Woche von uns hier. Vielleicht noch ganz kurz erwähnt, wir waren nicht im Podcast-Studio wie üblich und das hört man vielleicht hier und da, wenn es mal auf dem Tisch klackt oder klopft. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann meldet euch gern bei uns unter justizreporterin@swr.de. Wir sagen Tschüss, war eine spannende Reise mit dir, Alena. Hier in Berlin, wie immer. Berlin ist sowieso immer eine Reise wert. Aus der Hauptstadt verabschieden sich Alena Lagmöller und Kolja Schwarz. Danke und Tschüss.
Tschüss. Meow.